In der folgenden Nacht träumte Julian von seiner Schwester. Es waren wirre, düstere Bilder. Blanche hatte Blut an den Händen. Gerade sah er sie auf einem ungesattelten Pferd einen Hügel hinabgaloppieren, als ein Geräusch ihn weckte. Er lauschte. Meist waren es Ratten oder Mäuse, die sie nachts um den Schlaf brachten. Doch er merkte schnell, dass es sich um einen anderen Störenfried handelte, als er ein halb unterdrücktes Würgen hörte.
»Edmund?«
Wieder ein Würgen. »Schlaf weiter.« Julian fand es indes unmöglich, bei dieser Untermalung wieder einzuschlummern. Die Suppe hatte einen etwas merkwürdigen Beigeschmack gehabt, erinnerte er sich jetzt. Er überlegte, ob Devereaux oder Herbert wohl niederträchtig genug wären, um sie zu vergiften. Schließlich hörte er den Deckel des Eimers. 3, 4 langsame Schritte, das Knarren des Holzschemels, dann Stille. Julian schälte sich aus der Decke und kam auf die Füße.
»Edmund!«
Im Schein der Fackel, die in einem Ring neben der Tür steckte, sah er Edmund mit nacktem Oberkörper vor dem Tisch sitzen, die Ellbogen auf die Platte gestützt. Schweiß glänzte auf seinem Gesicht und der Brust, und die dunklen Augen hatten einen unnatürlichen Glanz.
»Du hast Fieber«, mutmaßte Julian.
Edmund nickte. Er sah Julian unverwandt in die Augen. Dann hob er den rechten Arm und legte die Hand in den Nacken. Eine Beule von der Größe einer Kinderfaust hatte sich in der Achselhöhle gebildet und im schwachen Licht wirkte sie schwärzlich. Julian fühlte ein Durchsacken in der Magengegend, so als sei er plötzlich ins Leere getreten. Er verspürte Angst um sein eigenes Leben, aber im ersten Moment war es vor allem der Schmerz, der ihn zu überwältigen drohte. Er würde diesen Freund verlieren. Edmund Tudor war ein toter Mann. »Tja«, sagte der und ließ den Arm sinken. »Sie macht einen sprachlos, die Pest, nicht wahr?« Julian räusperte sich mühsam und nickte. »Was ist mit dir?« fragte Edmund.
»Noch nichts.«
»Vielleicht verschont sie dich.« »Und vielleicht auch nicht«, fuhr es Julian durch den Kopf. Gewiss, die Pest war nicht mehr so wie vor 100 Jahren, als sie binnen weniger Tage ganze Städte entvölkert hatte. Heutzutage suchte sie sich ihre Opfer einzeln aus. Doch wusste jedermann, dass die Ansteckungsgefahr bei dieser tückischen, widerwärtigen Krankheit sehr hoch war.
»Wann hast du's gemerkt?« fragte Julian.
»Dass ich krank werde am späten Nachmittag. Dass ich sterbe und woran, vor ungefähr 2 Stunden.« Er klang gefasst, aber das war er nicht. Julian sah das Grauen und den Zorn in Tudors fiebrigen schwarzen Augen. »Ich weiß nicht, wie es morgen früh um mich steht, wenn die Wachen kommen, Julian, aber du sorgst dafür, dass sie einen Priester holen, nicht wahr?«
»Natürlich, ich kümmere mich um alles.«
Julian rang einen Moment mit sich, dann machte er einen Schritt auf ihn zu und nahm behutsam seinen Ellbogen.
»Komm, besser du legst dich hin.«
Edmund stieß ihn weg. »Fass mich nicht an, du verfluchter Narr!« »Edmund, ich schlage vor, du hörst jetzt auf zu fluchen.« Julian war selbst verwundert, wie souverän und streng er klang, war ihm doch danach, sich in einer Ecke zusammenzurollen und zu heulen. Er zog den Kranken auf die Füße und führte ihn zu seinem Lager im Stroh. »Besinn dich auf Gott, denn wir sind alle in seiner Hand.« Sie hausten hier so dicht aufeinander wie Finger und Handschuh. Julian wusste, nur ein Wunder konnte verhindern, dass er sich ansteckte, und dabei spielte es gewiss keine Rolle, ob er Edmund anfasste oder nicht. Halb fiel, halb legte Edmund sich ins Stroh, rollte sich auf die Seite und lag still.
»Du hast recht, Julian. Wir sind in Gottes Hand, und mir bleibt nur, mich seiner Gnade zu empfehlen. Aber es fällt mir schwer. Ich würde ihm lieber das Dach über dem Kopf anzünden, wenn ich könnte.«
»Sch, Edmund«, mahnte Julian erschrocken. »Dass er mich mit 26 abberuft, ist in Ordnung. Dagegen habe ich keine Einwände. Aber dass meine Megan mit 13 Jahren Witwe wird und mein Kind als Waise zur Welt kommt, das ist, warum trifft Gottes Strafe immer die Falschen? Wir fragen ihn, wenn wir ihn sehen.«